Stahl. Kommen wir zum Stahl. Stahl verwendet die Menschheit schon lange. Im ersten Jahrtausend vor Christus sollen die Hethiter schon einfachen Stahl verwendet haben und haben damit das Ende der Bronze- und den Beginn der Eisenzeit eingeleitet. Auch im Mittelalter wurde Eisen verhüttet. Die Stahlherstellung war aber sehr, sehr teuer und sehr aufwendig und die Einsatzbereiche, die blieben beschränkt. Das änderte sich aber mit der Industrialisierung. Die wäre ohne Stahl nicht denkbar. Alfred Reckendrees ist Professor für Unternehmens- und Wirtschaftsgeschichte an der Kopenhagen Business School und kennt sich aus mit der Geschichte der Industrialisierung. Meine Frage an ihn, wie kam es denn dazu, dass Stahl zum Werkstoff des Industriezeitalters wurde?
Ja, Stahl hat sich angeboten für sehr viele verschiedene Zwecke und vor allen Dingen konnte man Dinge damit bauen, die sehr langlebig waren und Stahl war auch ein Werkstoff, der sehr formbar war, weil man Stahl schmieden konnte und walzen konnte und ganz verschiedene Sachen damit produzieren konnte.
Das konnte man aber erst, nachdem man die Stahlproduktion in großer Menge möglich gemacht hatte. Wodurch wurde das möglich?
Also man konnte das im Prinzip vorher auch schon mit kleinen Mengen. Also Krupp hat ja mit Tiegelstahlproduktion angefangen oder hat versucht, Tiegelstahl nachzumachen, der in England bereits hergestellt worden ist, etwa um 1820. Und da war aber die Erzeugung relativ teuer. Und als dann halt weitere Erfindungen gemacht worden sind und man angefangen hat, Puddelstahl einzuführen.
Das heißt?
Puddelstahl ist, da wird Roheisen nochmal erwärmt, erhitzt, gekocht, könnte man auch sagen. Und mit langen Stäben verrührt, sodass der Kohlenstoff und die Schlacke aus dem Roheisen entfernt werden. Und damit wird halt Roheisen zu Stahl. Und somit dann auch schmiedbar und verformbar. Und das passiert in Deutschland in den 1820er und 1830er Jahren zunehmend. Und das hat als erstes halt größere Mengen möglich gemacht. Und schließlich der große Durchbruch war dann in den 1850er Jahren in England und 1860er Jahren im Ruhrgebiet, wiederum Krupp, als es möglich geworden ist, Bessemerstahl herzustellen. Und da wurde dieser Prozess, der vorher mit der Hand durchgeführt worden ist, in einer Art Ofen durchgeführt, in einer Bessemerbirne. Durch Zufügung von Sauerstoff und Luft wurde dann dieser Prozess beschleunigt. Damit konnten dann große Mengen hergestellt werden. Das war eigentlich der Durchbruch für die Massenerzeugung für Eisen und Stahl.
Sie haben jetzt mehrmals den Namen Krupp genannt. Krupp ist ja auch der Name, den wir mit Stahl hier in Deutschland verbinden. Welche Firmen, welche Personen spielten denn da noch eine Rolle?
Also Krupp war jetzt im Ruhrgebiet der erste und in Deutschland vermutlich das nachhaltigste Unternehmen. Aber es gab auch andere Unternehmen, beispielsweise an der Saar, die Familie Rombach, die eine ganze Reihe von Hüttenwerken betrieb und auch Stahlwerke betrieb. Oder im Ruhrgebiet wäre vielleicht der Bochumer Verein zu nennen. Oder später die heute noch bekannten Firmen Hösch und Thyssen oder Mannesmann.
War den Beteiligten dieser Industrie klar, als sie dann die Prozesse optimiert haben, die Stahlherstellung in großen Mengen möglich gemacht haben? War denen klar, dass sie da was Großes erfunden haben und welche Änderungen, welche Umwandlungen das mit sich führen würde?
Also letzten Endes glaube ich nicht, dass die gesamte Dimension dessen bekannt war, weil man kann ja schlecht vorhersehen, wie die Welt in 10 oder in 20 Jahren aussieht. Was allerdings schon bekannt war, war, dass mit den Eisenbahnen auf einmal ein Markt zur Verfügung stand, der in einem ganz großen Maße auf Eisen- und Stahlvorprodukte abhängig gewesen ist. Also Schienen natürlich, aber auch Achsen und Räder und ähnliche Dinge, die ohne Eisen oder ohne Stahl nicht denkbar gewesen sind. Und diese Entwicklung ist parallel gelaufen. Also die Ausdehnung der Eisenbahnen geht einher mit zunehmender Verbesserung auch der Produktionstechnik für Stahl.
Sie haben das Ruhrgebiet angesprochen, aber auch die Saar. Jetzt haben wir Eisenbahnstrecken angesprochen. Inwieweit hatten Stahl und die Erfindung des Stahls oder die Industrialisierung des Stahls zu geografischen Veränderungen in Deutschland geführt?
Zunächst einmal ist es bemerkenswert, dass Eisen und Stahl oder die Anfänge von Stahl vorwiegend in Bergregionen erzeugt worden sind, also in Mittelgebirgen, wo genügend Wasser zur Verfügung stand und genügend Holz als Brennstoff. Und dann hat, sagen wir, um die Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert hin Industrialisierungsprozesse angefangen, vor allen Dingen an der Saar und in Oberschlesien, auch im Aachener Raum, also vor dem Ruhrgebiet. Und später dann, als die Massenerzeugung von Stahl möglich geworden war und als im Ruhrgebiet es möglich geworden war, die Kohlenfunde zu fördern, die man dort hatte, und tiefere Schichten der Kohle zu erreichen. Da wurde dann für Deutschland das Ruhrgebiet zu einem Zentrum. Das ist die Periode dann ab den 50er Jahren. Ab da findet dann in Deutschland eine starke Konzentration auf das Ruhrgebiet statt, weil dort einfach größere Mengen zu erzeugen waren.
Mit Professor Alfred Reckendrees von der Kopenhagen Business School spreche ich über die Geschichte des Stahls. Herr Reckendrees, wenn wir an Stahl denken, dann denken wir auch an Waffen, an Kriegsschiffe, an Stahlhelme. Inwiefern war denn die Industrialisierung, was den Stahl angeht, mit der Waffenindustrie und mit der Aufrüstung verknüpft?
Also sie war nicht notwendig damit verbunden, aber das Militär war ein ganz großer Nachfrager und potenzieller Nachfrager. Gerade Stahl wurde genutzt ab den 1850er Jahren etwa, um Kanonen aus Stahl herzustellen und damit Kanonen aus Bronze abzulösen. Und die Durchsetzung der massenhaften Stahlproduktion erlaubte dann, größere Kanonen zu gießen, stabilere Kanonen zu gießen. Und das hat für die Industrie, insbesondere für Krupp, aber auch für den Bochumer Verein und andere Unternehmen, eine sehr, sehr große Absatzquelle bedeutet. Und mit den Verbindungen zum Militär und auch zur Flotte haben sich dann auch neue Möglichkeiten ergeben im Schiffsbau und in anderen Bereichen, weil das Militär halt oft auch mehr Geld bereitgestellt hat als die zivile Schifffahrt. Also Stahl ist auch ohne Krieg denkbar, moderner Krieg ohne Stahl kaum.
Professor Alfred Reckendrees über Stahl als Motor der Industrialisierung.